Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder bei uns dabei sind. Heute wollen wir wieder einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen und einen Bereich näher vorstellen, der Ihren Blicken sonst eher verwehrt ist. Heute soll es um die technischen Abteilungen gehen, um die Werkstätten, aber eben auch um den Umbau im Großen Haus, den wir ja gerade hatten mit einer mehrmonatigen Schließung des Großen Hauses. Und mein Gesprächspartner und Fachmann für all diese Fragen ist der technische Direktor des Hauses, Alexander Egger. Hallo Alexander.
Hallo Axel, danke, dass ich da sein darf.
Gerne, gerne. Mein Name ist Axel Garde, ich bin Dramaturg im Haus und ich würde sagen, wir steigen mal mit der Standardfrage an, in dem Moment, um ins Gespräch zu kommen. Was macht ein technischer Direktor am Haus und welche Abteilungen gehören zu dir, Alexander?
Das ist immer eine gute Frage, was macht der technischer Direktor?
Die Aufgabe, man sieht dich viel auf den Fluren.
Die Aufgabe des technischen Direktors ist eigentlich extrem, extrem vielseitig. Wir haben ein riesengroßes Haus mit mehreren Sparten, mehreren Bereichen. Es gehört ja nicht nur das Tiroler Landestheater dazu, sondern auch das Haus der Musik, wo die Kammerspiele auch im Keller sind, oder? Und es fängt an, natürlich die Hauptaufgabe ist alles, was sich um die Bühne dreht. Sei es Produktionen, die in der Vorbereitung sind oder überhaupt erst in der Planung sind, wo ich schon ganz im Vorfeld mit dabei bin. Dann die ganzen Bauproben, wo Stücke nachgebaut wird, um zu schauen, ob das alles funktioniert, so wie sich das Regie-Team das vorstellt, bis hin dann schlussendlich zu der Abgabe, wie es bei uns heißt, wo dann von da weg das Stück dann im Haus geplant wird und dann auch gebaut wird. Da kann man sagen, wir haben glücklicherweise die Werkstätten direkt am Tiroler Landestheater, sprich im Haus. Das ist etwas, was in der Zwischenzeit selten geworden ist, weil viele Theater die Werkstätten ausgesiedelt haben und das dann irgendwo am Stadtrand oder überhaupt von Externen produzieren lassen. Und da sind wir eigentlich schon sehr froh drüber, dass das hier im Haus nicht so passiert ist.
Weil es kurze Wege sind dann.
Es sind kurze Wege, aber auch, man sieht das einfach, wenn man mit den Kollegen aus anderen Theatern spricht, es gibt immer wieder mal was zum Ändern. Im Regie-Team fällt während der Produktion ein, ach, jetzt wäre hier noch was schön oder da noch was gut oder hier noch etwas praktisch. Und du gehst in ein Stockwerk tiefer, dann hast du die Schreinerei, hast du die Schlosserei im Malersaal, im Dachgeschoss rum. Du kannst einfach die Sachen total schnell und kurz natürlich die Wege erledigen. Du brauchst nicht immer wieder, wenn du was einer externen Firma vergibst, musst du wieder Angebote einholen. Der ganze Prozedere fängt dann wieder an zu laufen. Und das ist schon extrem praktisch, dass wir das im Haus haben. Und dadurch versuchen wir natürlich auch, so gut es geht, alles selber zu bauen.
Das heißt, auch die Kosten eines Projekts liegen dann in deinen Händen?
Genau, ja. Also die Kalkulation von dem Stückchen, ich meine, ich habe jetzt dann schon meine Projektleiter, die das dann vertiefend machen und mir das dann vorbereiten. Aber am Ende des Tages, die ganze Kostenkalkulation gehört genauso mit zu dem Aufgabenbereich dazu, ja.
Jetzt hast du gesagt, eben Tischlerei, Malersaal, Schlosserei. Was sind da noch für Abteilungen im Haus?
Tapeziererwerkstätte haben wir, wo die ganzen Stoffsachen erledigt werden. Wir haben eine Hauselektrik, die was an der Bühne was zu machen ist, neben der Beleuchtungsabteilung natürlich, die was natürlich die Hauptmerkmal, was die Bühne angeht, machen. Aber wo wir immer wieder mal auf die Hauselektrik zugreifen. Wir haben bei der Haustechnik Installateur mit dabei. Wenn wir Wasser auf der Bühne haben, sind die mit eingebunden. Also wir verwenden alles, was wir im Haus haben, um so gut wie möglich die Stücke umzusetzen. Genau, ja. Dann haben wir natürlich nicht nur die Werkstätten. Wir haben natürlich auch ein Riesengebäude, das erhalten werden muss. Wo einfach Investitionen getätigt werden muss, wo vorausgeplant werden muss, wenn wir sind, welche Renovierungsarbeiten zu tätigen. Ich meine, das Gebäude gehört zwar der Stadt Innsbruck, aber wir sind für den Erhalt zuständig. Und da muss man halt auch immer langfristige Pläne machen. Wo sind die aktuellen Sachen, wohin geht es? Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig und vielleicht ein bisschen mühsam. Macht es immer Abstimmung mit dem Denkmalamt, die natürlich da auch dementsprechend.
Ach, das Denkmalamt ist auch mit beteiligt?
Das Denkmalamt ist mit beteiligt, ist ein historisches Gebäude und da darfst du nicht einfach irgendwas machen, Da musst du jetzt mal das Denkmalamt hinzuholen. Die entscheiden dann über Farm, über Oberflächengestaltung, aber auch über bauliche Maßnahmen. Also wie wir jetzt bei dem aktuellen Bauvorhaben gehabt haben, wo wir dann eh ein bisschen näher dran kommen noch, da war von Anfang an Abstimmung mit dem Denkmalamt, wenn du am Dach was machst, welche Dachdeckung gehört darauf, welche Farbe gehört darauf, da spricht das Denkmalamt eine wichtige Sprache her.
Okay.
Das möchte man nicht meinen, wer da alle mitspricht.
Nein, jetzt hätte ich nicht drauf gekommen.
Eben, und dann, was dann noch ein Riesenpunkt ist, ist einfach das Personalmanagement. Und das ist etwas, was ich immer sagen muss, was immer ein bisschen schwieriger wird. Oder? Man sieht ja einfach überall, wer ein bisschen sich dafür interessiert, was gerade in der Privatwirtschaft passiert, Fachkräftemängel, Stichwort und so weiter.
Also gerade auch im Handwerk.
Genau, das trifft uns natürlich auch. Wir brauchen, in unserem Bereich braucht man eigentlich so gut es geht Handwerker, weil man einfach auf der Bühne das tägliche Auf- und Abbauen, das Umbauen, das Bauen der Kulissen selber in den Werkstätten, da braucht man jemanden, der was einfach ein handwerkliches Geschick hat. Nicht nur in den Werkstätten, auch auf der Bühne, weil manchmal passiert etwas beim Aufbau, gerade wie es letzte Woche blöderweise sich getroffen hat, beim Aufbau von der Zauberflöte oder bei einer Probe von der Zauberflöte besser, ist eine Fahrt zu weit gewesen und hat dabei die Dekoration ziemlich stark beschädigt. Dann müssen die Jungs von der Bühne mit dem Teil runter in die Werkstätten, das reparieren und flicken, damit am nächsten Tag in der Früh die nächste Probe wieder über die Bühne gehen kann.
Genau. Aber da hilft es natürlich tatsächlich, wenn dann ein Handwerk oder eine Handwerkerin dann dabei ist, die eben schon mal den Fehler auf der Bühne gut beobachten können. Kann ich das vor Ort machen? Muss das in die Werkstätten? Wie muss man es auseinanderbauen, dass es nicht zu sehr leidet?
Genau, es fängt immer an schon beim Aufbau. Ich sage immer, wir müssen beim Aufbau schon ganz intensiv darüber nachdenken, wie wir gewisse Dekorationen bauen, weil wir sie ja täglich auf- und abbauen. Das ist etwas, in einem anderen Theater steht es vielleicht für 3 Monate durchgehend oder 2 Monate durchgehend. Bei uns wird fast täglich auf- und abgebaut. Also es muss praktikabel und schnell vor allem zum Auf- und Abbauen gehen. Dann sage ich immer, Weltmeister des Blendens und Täuschens. Etwas, was schwer ausschaut, muss eigentlich total leicht sein, weil es muss ja eben schnell auf- und abgebaut werden, es muss zum Transportieren gehen. Und was wir dann immer noch haben, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, was zu bewegen auf der Bühne und da sind wir gewichtsmäßig immer beschränkt. Und an das muss man auch immer denken. Wie kann man was bauen, damit es so leicht ist und doch so schwer wie möglich ausschaut, aber trotzdem noch für uns zum Händeln ist und zum Transportieren ist.
Und dann ist es ja auch immer ein Platzthema. Also es gibt zwar die Seitenbühne, wo dann aktuelle Bühnenbilder gelagert werden können, aber die ist ja auch nicht unendlich groß, sondern endlich. Also auch da kann ich mir das vorstellen, ein bisschen wie Tetris, dass man schaut, auch in der Vorplanung, habe ich überhaupt Platz für das, was auf der Bühne von den verschiedenen Bühnenbildnerinnen angedacht ist.
Genau, naja, das ist ein Riesenthema in der Zwischenzeit geworden. Die Bühnenbilder sind einfach in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10-11 Jahren ein bisschen mächtiger geworden, ein bisschen größer. Und wir müssen, wie ich schon gesagt habe, alles innerhalb von 1,5 Stunden muss ein Bühnenbild aufgebaut sein. Das ist unser Zeitmanagement. Abbauen haben wir 1 Stunde ungefähr. Und fürs Aufbauen haben wir ungefähr 1,5 Stunden. Und in der Zeit muss das schaffbar sein. Und dementsprechend bauen wir gewisse Teile so zusammen, damit sie beisammen bleiben können, um dann wieder eben schneller auf die Bühne sein. Es wird auf Wehen gebaut oder es wird in faltbaren Teilen gebaut. Da gibt es verschiedene Techniken, wie man das angeht. Aber das Ziel muss immer sein, wir müssen pünktlich, wenn um 10 die Probe losgeht, muss die Bühne stehen, damit die Probe beginnen kann. Da kann es schon mal passieren, dass wir nicht ganz so schnell fertig werden. Speziell am Anfang von einem neuen Stück, man merkt es total
gut. Das eingespielt hat.
Genau, man merkt es total gut. Es braucht einfach so meistens eine Woche, wenn ein neues Bühnenbild auf der Bühne ist, bis sich die ganzen Abgänge eingespielt haben, wie was zu stellen geht. Oder? Und ich sage immer, es ist immer interessant. Man meint, das ist irgendwie, als wenn wir es jetzt mal neu erfinden müssten, weil die Anforderungen einfach jetzt mal anders da sind, die Abläufe sind jetzt mal anders da. Manchmal musst du zuerst alles im Schnürboden verhängen, damit du dann am Boden was machen kannst und beim nächsten Stück musst du aber zuerst am Boden was machen, damit du erst dann verhängen kannst. Also es muss immer mit Bedacht dran gehen, weil wenn du einmal einen Schritt zu weit bist, dann kannst du vielleicht wieder anfangen abbauen und wieder Schritte zurückgehen, damit du dann das erreichst, was du am Ende des Tages erreichen solltest. Ja.
Dafür sind ja auch die sogenannten Bauproben, du hast das Stichwort vorhin schon genannt, ja auch da, wo sich die Gewerke treffen, eben die ganze künstlerische, das künstlerische Team der jeweiligen Produktion. Und es wird provisorisch mit, sag ich jetzt mal, alten Wänden auf der Bühne das Bühnenbild nachgeahmt, was dann für die kommende Produktion entstehen soll. Und das ist zum einen immer für die Bühnenbildnerin ganz gut, dass man auch ein bisschen mal die Perspektive genau betrachten kann. Wie sieht es dann aus, wenn ich im Zuschauerraum bin und sozusagen es nicht nur am Computer entworfen habe, sondern funktioniert das auch im Zuschauerraum. Aber, und das ist eben, was du gerade auch gesagt hast, und das sind die immer großen Diskussionen, dass ihr dann als Team vom Haus mit dem künstlerischen Team gemeinsam überlegt, wie kann eure Idee praktikabel umgesetzt werden. Und das sind ja oft wirklich intensive Diskussionen.
Genau, es ist die Bauprobe an und für sich ist ja hauptsächlich schon für das Regie-Team da, damit die einfach die Dimension sehen und sich auch ihre Abläufe vorstellen können. Mhm. Oder? Aber parallel dazu natürlich fängt bei uns schon die Gedankengänge an zu arbeiten. Wie bauen wir es? Wie lagern wir es? Wie können wir es auf- und abbauen? Auf was müssen wir beachten? Weil wenn wir das bei der Bauprobe noch nicht in etwa für uns selber skizzieren können, dann haben wir eigentlich fast keine Chance, dass wir es hinbringen. Mhm. Weil wenn wir das erst bei der Abgabe dann machen, da sind wir bei der Abgabe, Bauprobe, versuchen wir immer 6 Monate im Vorfeld hinzubekommen, damit wir dann spätestens 3-4 Wochen nach der Bauprobe eine Abgabe machen, um eben unsere Abläufe einhalten zu können. Mhm. Oder? Und wenn wir erst bei der Abgabe anfangen, darüber zu diskutieren, wie wir was aufbauen oder wie wir was lagern können, das kann ja maßgebliche Veränderungen für das Stück selber dann bedeuten. Dass wir sagen müssen, ja, wir müssen irgendwas anders teilen, anders aufbauen, anders zusammensetzen.
Und der Regisseur muss für sich dann sich szenisch was anderes überlegen, um einen Übergang, ich sage jetzt mal, zu kaschieren, den aber die Technik braucht.
Genau. Und da gibt es dann schon oft, dass man einfach wirklich das ganze, ich sage immer, das ganze Gehirnschmalz gemeinsam in Bewegung bringen und alle an einer Lösung arbeiten dann gemeinsam, oder? Weil es nutzt ja nichts, wenn man da steht und dann sagt, nö, das geht nicht. Ja. Das ist keine Lösung. Ich meine, es kommt ganz, ganz, ganz selten mal vor, dass etwas nicht funktioniert. Bin jetzt 11 Jahre im Haus und da hat es bis jetzt einmal ein Stück gegeben, wo wir wirklich nach intensiv langen Beratungen dazugekommen sind, wir können es nicht umsetzen. Wir können es bauen, wir können es hinstellen, aber für den täglichen Auf- und Abbau ist es absolut so nicht geeignet. Und da hat man dann das ganze Bühnenbild anders da skizziert und anders entworfen. Es war aber schon vor der Bauprobe. Also es war wirklich nur so, dass man schon bei der Vorbesprechung, wenn man das erste Mal sieht, schon ein Gefühl kriegen muss dafür, geht sich das aus, können wir das umsetzen oder geht sich das so überhaupt nicht aus?
Und dann, um dieses Thema dann abzuschließen, diese Diskussionen laufen ja nicht nur zwischen euch und dem künstlerischen Team, es ist ja auch noch die Baupolizei und die Feuerwehr da, die ja sozusagen von außen mit dem Auge der Sicherheit auf das Ganze draufschaut, ob das, was ihr euch überlegt habt, sozusagen abnehmbar ist.
Genau. Man, das ganze Thema Sicherheit, das würde jetzt, glaube ich, Stunden sprengen, wo wir jetzt darüber reden können. Also die Sicherheit auf der Bühne wird extrem hoch geschrieben und es ist gut so, dass die so hoch geschrieben wird, weil wir haben da eine Maschine in Verwendung, die was einfach, ich sage jetzt mal, Befehle, die man ihr gibt, die fährt die. Wir müssen auf alle Maschinenteile, auf alles, was wir bewegen, die 10-fache Sicherheit geben. Also allein da merkt man schon, wenn ich jetzt sage, ich muss eine Wand wegfahren, die 500 Kilo wiegt und das hat der Wand relativ schnell, dann muss sie eigentlich mit der Maschine 5 Tonnen bewegen können und bewegen dürfen, damit ich das auf der Bühne überhaupt verwenden darf. Und da kriegt man schon ein bisschen eine Ahnung, welche Dimensionen da eigentlich bewegbar wären, wenn man gelassen würde. Mhm. Aber es hat gute Gründe, warum man das nicht so macht. Und wie gesagt, Sicherheit ist ein Riesenthema und wird da extrem viel Zeit dafür verwendet, um alles so sicher wie möglich zu machen.
Und sie ist ja auch notwendig. Ich sage immer, wenn es bei Führungen wie auch auf die Bühne gehen, eigentlich ist das organisiert, die Bühne wie eine Baustelle und eigentlich müsste nach Sicherheitsvorschriften, jeder, der auf der Bühne ist, einen Helm tragen. Nun möchte man Hamlet nicht unbedingt mit Bauhelm sehen. Also muss tatsächlich, damit die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne ihre Freiheiten haben, außenrum alles, was um Sicherheit geht, eben nicht nur doppelt und dreifach, sondern zehnfach gecheckt sein, damit alle auf der Bühne sicher und frei arbeiten können.
Genau, ja. Gewichtmäßig haben wir die zehnfache Sicherheit zu gewähren und bei allen, was wir hängen, haben wir eine doppelte Sicherung. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Scheinwerfer über Personen haben, da gibt es dann das sogenannte Safety-Seil, wo mit dem der Scheinwerfer noch einmal zusätzlich gesichert wird. Und das wird auch jedes Jahr vom TÜV überprüft. Also wir lassen die komplette Maschine, komplett alles einmal im Jahr vom TÜV überprüfen, damit wir wirklich auf der sicheren Seite sein.
Jetzt hast du uns wirklich die große Bandbreite deines Arbeitsbereiches aufgezeigt. Deswegen noch einmal zurück zu dir. Wie ist eigentlich dein beruflicher Werdegang gewesen, bevor du hier ans Haus kamst, aber auch dann hier im Haus? Hier hast du ja auch schon verschiedene Stationen, ich sage jetzt mal, durchlaufen in Anführungsstrichen.
Genau. Ja, man möchte es nicht machen. Ich bin gelernter Tischler. Also ich habe Tischlerlehre gemacht, bin dann 20 Jahre in der Privatwirtschaft in einer Großtischlerei gewesen, habe dort dann im Laufe der Jahre die ganzen Großbaustellen übernommen und koordiniert, bin europaweit teilweise immer wieder unterwegs gewesen. Und irgendwann haben wir eigentlich gedacht, das war schön, war eine tolle Zeit, aber das kann es doch noch nicht so ganz gewesen sein. Und durch einen Zufall, durch einen Kollegen, bin ich dann aufs Tiroler Landestheater aufmerksam gemacht worden, habe mich dann in der Tischlerei beworben, habe auch dann gleich eine Jobzusage bekommen für die Tischlerei, bin dann anderthalb Jahre in der Tischlerei gewesen. Und dann ist die Stelle als Produktionsassistent, hat es dazu mal geheißen, freigeboren, für die Kammerspiele.
Was meint dann Produktionsassistent?
Produktionsassistent heißt einfach, man ist genau bei diesen Schritten die Vorhand zum technischen Direktor da hingehen. Das heißt einfach, ich beurteile das Stück das erste Mal, ich mache Kostenkalkulation im genauen Bereich drinnen und organisiere einfach die ganzen Materialien, die beschaffen werden müssen, die Abläufe, koordiniere das einfach in enger Abstimmung mit dem Regie-Team. Das wird heute als technischer Direktor nicht mehr funktionieren. Da bist einen ganzen Tag ausgeleistet pro Spielstätte, dass du nur diese Sachen erledigen kannst. Es gibt einen fürs große Haus und einen für die Kammerspiele. Und das ist ein Fulltime-Job. Einfach, du bist parallel an 6, 7 Stücken gleichzeitig. Manche sind gerade auf der Bühne, manche sind gerade im Bauen, manche sind in der Planung und manche sind erst im Gespräch drinnen. Also da bist wenn jetzt alle Stücke, was gleichzeitig momentan so umgehen, das sind um die 12 bis 14, 15 Stücke, wo du gleichzeitig alles im Kopf haben solltest. Das funktioniert als technischer Direktor nicht mehr.
Na, aber dafür ist es ja gut, dass es dann die Assistenten gibt, die sich dann eben drum kümmern.
Genau, und da habe ich dann angefangen, war dann ein Schritt zurück in eine 25-Stunden-Stelle. Aber mir hat das Aufgabengebiet einfach extrem gereizt. Mir hat das einfach gereizt, das zu machen, in den Planungsprozess einsteigen. Und das Rieseninteressante oder die Riesenherausforderung ist, Lösungen zu finden. Ein Bühnenbildner kommt mit einer Idee, ein Regie-Team kommt mit einer Idee. Manchmal haben sie sogar eine Lösung dabei, aber eigentlich wird erwartet, dass die Lösung vom Haus kommt.
Nach dem Motto, ich möchte, dass der Schauspieler über die Bühne fliegt, wie?
Ohne Seil, ohne Ollen natürlich. Genau, und das ist dann einfach so, wie soll ich sagen, das Reizvolle an dem Ganzen, Lösungen zu finden. Weil zu sagen, das geht nicht, ist der einfachste Weg, aber es ist keine Lösung. Nicht. Ja. Die Lösung muss sein, wie kann man das, was sich vorgestellt wird, wirklich umsetzen und dann natürlich wieder den Aspekt, dass es auch sicher genug ist, dass man alles machen kann. Und das ist schon eine Riesenherausforderung, wo einfach der Reiz dran, das zu machen. Es hat sich dann irgendwie glücklich ergeben, dass ich dann relativ schnell die Werkstättenleitung dazu machen habe können von den Werkstätten.
Das heißt
einfach, die Stelle ist aufgewertet worden wieder auf eine Vollzeitstelle. Ja. Und die Werkstätten wurden einfach dann über einen Werkstättenleiter, also über mich, mitorganisiert. Da ist eben wieder so eine kleine Abstufung zum technischen Direktor hin. Wir haben im technischen Bereich haben wir ca. 160 Mitarbeiter. Und da brauchst du einfach irgendwo deine Unterstufen, sage jetzt mal, deine verschiedenen Führungsebenen, die was Aufgaben für dich im Vorfeld schon abklären können.
Also was wie Dienstpläne schreiben, Urlaubssachen regeln.
Ganz genau. Alles, was Personelles ist, was Materialeinkauf angeht. Okay. In den Werkstätten gibt es einfach fixe Materialien, die Beschaffung dieser Materialien und solche Sachen, die sind einfach da mit reingelaufen. Und dann auch mit den diversen Lieferantenpreisverhandlungen in Kombination mit Einkauf dann wieder zu machen, weil zu manchen Unternehmen hast du als Produktionsleiter einen besseren Kontakt als wie der Einkäufer selber dann wieder. Und da gestaltet sich einfach besser, wenn du die Preise Verhandlungen machst, als wie jemand, der was neu oder als fremdes Gesicht dazu kommt. Oder? Und dann habe ich eben diese Werkstättenleitung gemacht und nach ungefähr 2 Jahren ist der damalige technische Direktor gesundheitsbedingt, oder nach einem Jahr war das schon gesundheitsbedingt in den Frühruhestand gegangen. Der damalige Produktionsleiter, Werkstättenleiter ist weitergestiegen als technischer Direktor. Und so hat sich das ergeben und dann habe ich die Stellvertretung noch zusätzlich mit übernommen. Und ja, wie dann vor 2,5 Jahren der technische Direktor, damalige technische Direktor, quasi das Haus verlassen hat, habe ich dann eine Übergangszeit von 1,5 Jahren gehabt, wo ich das so interministisch dann geregelt habe. Das ist dann in die Corona-Zeit reingefallen, ist dann in diese Baustellenphasenzeit mit reingefallen. Und irgendwie so nach 1,5 Jahren war dann der Entschluss reif, sage ich jetzt einmal. Jetzt habe ich so lange nebenbei gemacht, jetzt kann ich mich eigentlich um die Stelle bewerben dann auch. Und somit bin ich dann jetzt mal dann technischer Direktor geworden, ja.
Wenn du dir jetzt eben so deine verschiedenen Bereiche deiner Arbeit anschaust, was würdest du sagen, ist so der schwierige Teil deines Jobs?
Der schwierige Teil, aber wahrscheinlich auch gleich auf die nächste Frage hin, auch der schönste Teil, ist das Arbeiten mit Menschen.
Also was ist denn der schönste?
Nein, das ist so eine Hand-in-Hand-Geschichte. Also ich sage immer, der Faktor Mensch ist nicht berechenbar. Gell? Also da bist du den Launen deines Gegenüber ausgesetzt, als wie Freuden, emotionale Sachen, dann hat jemand zu Hause gerade einen schlechten Tag, das tragt er natürlich mit rein. Und einfach dieses Händeln mit Personal, es ist sehr schön, aber auch sehr schwierig, weil man einfach nie, da gibt's, ich sage immer, es gibt da keinen Fahrplan dafür, da gibt es kein Masterbuch, wo das drinnen steht, wie man das machen soll. Ich sage immer, da braucht man einfach ein Fingerspitzengefühl für das Ganze, einfach damit man merkt, wie ist mein Gegenüber gerade jetzt momentan drauf und dementsprechend muss dann ich auch reagieren mit wieder Sorgfalt und Bedacht. Und ist schön, aber wie gesagt, das ist auch sehr, sehr fordernd eigentlich.
Und dann eben auch, denke ich mir, gerade in dem Bereich, wo du vorhin gesagt hattest, wenn es um künstlerische Ideen dann auch noch geht, also das ist ja dann der menschliche Faktor, aber eben auch, man möchte eine Idee retten, beide Seiten sozusagen ringen um einen guten Kompromiss.
Genau. Ich meine, es ist dann immer wunderschön, wenn man dann im Zuschauerraum sitzt. Im Idealfall sehe ich einen für die Hauptprobe, meistens bei der Klavierhauptprobe, dass ich schon das erste Mal drinnen sitze dann. Und du siehst, dass das, was eigentlich geplant worden ist, funktioniert hat. Das sind schon auch tolle Momente dann. Und vor allem, ich sage es immer zu meinen Jungs und Mädels, in der Zwischenzeit haben wir ja auch relativ viele Damen dabei. Der Applaus vom Publikum, das ist auch unser Applaus. Also nimmst das mit nach Hause, weil auch das, was hinter der Bühne funktioniert, muss funktionieren. Damit man, ich sage immer, wir sind ein großes, ganzes Gemeinsames. Ohne uns allen wird es nicht funktionieren und es braucht einfach die ganzen verschiedenen Abteilungen, verschiedenen, ob das jetzt Kunst, Verwaltung oder Technik ist, es braucht uns alle, um Theater zu spielen.
Bist du privat auch ein begeisterter Handwerker? Also tischlerst du noch zu Hause oder machst du dann lieber Sport, wenn du von der Arbeit abschalten willst?
Zum Abschalten von der Arbeit definitiv mache ich Sport, so gut es geht. Einfach, dass ich in meiner Freizeit gehe laufen, ich gehe extrem viel im Berg. Also ich sage immer, ein Wochenende ohne, dass ich auf irgendeinem Berg war kein Wochenende. Also das, da hat was gefehlt dann am Ende des Tages. Ach, schön. Wenn es gar nicht anders da geht, habe ich im Keller einen Heimtrainer stehen, wo ich dann drauf sitze, wenn gar keine andere Zeit dafür ist. Aber es ist schon oft, dass ich von der Arbeit heimkomme und einmal mich eine Stunde zurückziehe aufs Rad oder eine Runde laufen oder einfach nur im Wald gehen wollen. Gott sei Dank in schönster Lage am Wald, oder? Aber ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr sind wir in unser Haus gezogen und da habe ich mir es nicht nehmen lassen, mir eine Werkstatt im Keller einzurichten. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, einfach die Berührung zum Holz hin und mit Holz was zu machen, das ist einfach für mich einer der schönsten Berufe, die es gibt. Und da habe ich mir einfach eine kleine Werkstatt reingemacht, wo ich eine Drechselbank habe, wo ich einfach meine Handmaschinen und so weiter habe, einfach um ein bisschen was zu machen, ein bisschen kreativ sein. Bisschen was.
Hast du gerade ein Objekt in Arbeit, ein Schränkchen, einen Tisch oder?
Nee, ich habe mehrere Projekte aktuell, einfach nur das Haus ist zwar bezogen, aber doch noch nicht ganz so fertig und Jeder Handwerker kennt den Spruch, ein Handwerk leidet Not. Also momentan bin ich dabei, das Wohnzimmer neu zu gestalten und das nächste wird dann im Keller runter, einfach den Handlauf. Da ist noch immer das Bauprofessorium. Ah. Das ist dann das Winterprojekt und sollte sich's noch ausgehen, möchte ich mir einfach in den Keller unten. Ich habe drei Jungs, die was einfach in dem Alter sein mit ausgehen, das was coronamäßig einfach extrem schwierig ist. Und haben gesagt, sie können sich unten so einen kleinen Partykeller, Partyraum selber
mit eigener Bar und...
Genau, und da haben sie schon ganz konkrete Ideen, aber die handwerkliche Umsetzung wird dann halt wohl oder übel doch wieder bei mir enden. Ach,
schönes Familienprojekt.
Nein, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe der älteste Sohn ist auch gelernter Tischler, ist jetzt gerade in Fertigmachen bei der Ausbildung. Also wir machen das schon gemeinsam dann. Aha. Aber ich sage immer, es ist halt dann doch noch unser gemeinsames Haus und es soll unser gemeinsames Projekt werden dann auch. Genau.
Und du hast es vorhin schon angesprochen, ja nicht nur das private Haus ist eins, wo es immer wieder was zu tun gibt. Auch hier das Theater hat immer wieder neue Baustellen gehabt. Du hast sie vorhin auch schon mal so sozusagen by the way angesprochen. Wir haben das Großprojekt Haus der Musik, das vor 3 Jahren neu eröffnet ist. Wir hatten die Corona-Zeit. Wir hatten jetzt aktuell im großen Haus die Renovierungsarbeiten. Und ich würde tatsächlich gerne noch mal auf diese 3 Bereiche eingehen, weil die ja zu deiner alltäglichen Arbeit noch dazugekommen sind. Beim Haus der Musik, warst du da noch in die Vorarbeit mit involviert? Und sozusagen, was war da dein zusätzlicher Arbeitsbereich?
Im Haus der Musik war es eigentlich so, dass ich relativ spät eingestiegen bin. Also da ist der Bau schon am Wachsen gewesen, sagen wir mal so, oder? Eigentlich war das Ziel, warum ich da drüben immer mehr eingesetzt worden bin, einfach mich um die Kammerspiele zu kümmern. Die bühnentechnischen Anlagen, die räumlichen. Ich meine, räumlich war ja alles geplant und auch so, ja. aber es gehört eingerichtet, da gehören Entscheidungen getroffen. Und da bin ich dann immer mehr in das Projekt Haus der Musik einfach immer mehr rein gepurzelt.
Also Entscheidung heißt dann auch, welche Tonanlage, welche Beleuchtungsanlage oder?
Naja, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon alles so weit getroffen. Gell? Einfach nur, da ist eigentlich nur mehr gegangen, das dann umzusetzen, schauen, ob das, was ausgeschrieben worden ist, auch wirklich gemacht worden ist, ob die Sachen funktionieren, eine ordentliche Übergabe, die ganzen bühnentechnischen Anlagen und dann selbst bis für die Kollegen eine Küche. Die brauchen ja auch Mitarbeiterräumlichkeiten, ja. wo es einfach eine Küche, wo sie sich Kaffee machen können oder die Garderoben und solche Sachen einfach nur. Und das hat dann angefangen, ein bisschen Dynamik zu kriegen und ist dann vom Haus der Musik, also von den Kammerspielen, übers ganze Haus rausgewachsen. Und irgendwie bin ich in die Sälen mit dabei gewesen, wo Entscheidungen zu treffen waren.
Die ganzen Büroräume, die es da oben noch gibt.
Ja, genau. Also es war dann wirklich am Ende, dann war es dann wirklich so, dass ich eigentlich alles, was dann wir als Betreiber am Ende des Tages jetzt pflegen da drüben, dass ich eigentlich so ziemlich überall mit irgendwie dabei gewesen bin. Und ich sage immer, das Interessanteste war die ganzen Abnahmen dann mit den ganzen Fachfirmen, das habe ich dann schon alleine gemacht. Mit Bauleitung zwar dabei, aber das haben wir dann schon, das ist dann schon mehr oder weniger alles über meinen Tisch drüber gelaufen. Und so hat das eigentlich eine Dynamik bekommen, was im Vorfeld gar nicht so geplant gewesen ist, oder? Und wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze passiert ja zur normalen täglichen Arbeit noch nebenbei mit dran. Und bedarf dann schon ein bisschen einen höheren Stresslevel, dass das als abrufbar ist dann auch noch. Wie gesagt, wir haben auch bei uns im Haus einen Umbau gemacht gehabt. Das große Haus hat einfach Maschinenteile aus dem Jahr 1967 noch relativ viel Steuerung aus dem Jahr 1967 inne gehabt, oder? Und die sind einfach lang überfällig gewesen, oder? Das ganze Projekt hat eine Vorlaufzeit gebraucht von 3,5 Jahren. Das ist auch der Grund, viele haben gefragt, ja, warum habt ihr das nicht in der Corona-Zeit machen können? Das wäre ja die ideale Zeit gewesen. Ja, natürlich war das, wenn man das absehen hätte können, die perfekte Zeit dafür gewesen. Wobei, so perfekt bin ich mir gar nicht sicher, weil doch einige austragende Firmen aus Deutschland kommen. Die gibt es in Österreich einfach gar nicht.
Da waren ja auch viele Reisebeschränkungen. Also das wäre ja nochmal komplizierter gewesen.
Genau, so einfach wäre es dann doch nicht gewesen. Ich meine, zum Arbeiten hat es immer geheißen, kann man verreisen und kann man fahren, aber naja. 3,5 Jahre, bevor man das Projekt gestartet hat, hat man mit Machbarkeitsstudien angefangen, dann hat man sich einfach eines der besten Planungsbüros mit ins Boot geholt, die was einfach europaweit, wenn nicht sogar weltweit, Bühnenplanung machen. Es ist recht wie soll man sagen, kompakte Angelegenheit, was wir da innerhalb von 4 Monaten geplant gehabt haben, dass es schon extrem intensive Planungen gebraucht hat da dafür, dass man einfach verschiedene Ebenen einfach, also um die Ebene zu erklären, man auch ein Riesenpunkt war Bühnenholz. Bühnenholz ist aus dem Jahr 2001.
Das ist so der Bühnenboden.
Der Bühnenboden, genau. Mhm. Und da hat man, die Hauptbühne hat man das letzte Mal 2001 gewechselt. Die ganze Seitenbühne, Hinterbühne und auch die Nebenbühne, wo man die Dekoration lagern, das sind 40 Jahre halt teilweise. Und man sagt einfach so, Boden hat eine Lebensdauer circa 15, 17, 18 Jahre. Dann ist er schon an der Grenze. Warum? Es wird ein eigenes Holz verwendet. Das ist eine Kiefernart, die heißt Pitch Pine und ist sehr harzig, sehr ölig. Und durch diese Harzig und Öligkeit verschließen sich Schraumlöcher wieder. Das heißt, wenn man Schraum rausdreht, ganz langsam durch das Harz macht das Schraumloch wieder dicht. Und man kann dann, wenn man das nächste Mal wieder fast an der gleichen Stelle einen Schraum reindreht, hält der wieder. Aber irgendwann einmal ist halt alles durchlöchert, wenn man so schön sagt. Und irgendwann einmal muss man einfach den ganzen Boden tauschen, weil er einfach entweder zu trocken wird. Nach 20 Jahren kann man sich das ganz gut vorstellen. Aber auch, weil zu viele Schraubenlöcher drinnen sind und weil man einfach keine sichere Halt mehr kriegt da dafür. Mhm. Oder? Gut, dann haben wir gesagt, machen wir das Bühnenboden, den Bühnenholz als komplettes. Dann haben wir gesagt, ja gut, die Maschinensteuerung aus dem Jahr 1967, das war ein Prototyp von der Firma Siemens. Das heißt, die Firma Siemens hat diesen Prototyp gebaut und wollte, kann ich mir heute denken, einfach ins Theatergeschäft einsteigen, für Theater, für Bühnen Steuerungen zu bauen. Leider ist es
Steuerung heißt in dem Fall die Drehbühne, die verschiedenen Hubpodien.
Die Steuerung ist einfach der Stand, von wo aus die Befehle rausgehen. Das heißt, einfach dort oben wird es gespeichert, werden die Befehle ausgeführt, was dann die Maschine unten macht. Mhm. Und leider ist der Prototyp nie in Serie gegangen. Das heißt einfach, wir haben da einen Prototyp aus dem Jahr 1967 eingebaut, wo dann 2007 jegliche Ersatzteilproduktion eingestellt worden ist. Ich meine, wir haben sehr Gutes mit der Firma Siemens. Wir haben dann einige Ersatzteile, wo man einfach angenommen hat, die nächsten Jahre kommen würden, auf Lager gekauft. Und wir haben relativ gute Maschinenbauer im Großraum Innsbruck hier, die uns dann immer wieder mal Sonderanfertigungen gemacht haben, wenn wir es gebraucht haben. Aber es war einfach so, dass die Rechner, die es heute gibt dafür, ich sage mal Windows XP, Windows 10, das haben die alle nicht können. Wir haben den letzten Computer, der was die Steuerung bedienen kann, haben wir wirklich vom Technischen Museum bekommen. Also
schon ein bisschen absurd.
Ja, ist ein bisschen absurd. Und wir haben in etwa in den letzten 3 Jahren haben wir pro Saison, trotzdem, dass wir so wenig gespielt haben, aufgrund der Corona-Einschränkungen, haben wir 2 Rechner verbraucht. Also die haben einfach keine Lebensdauer mehr. Die haben einfach allen wieder zu Problemen geführt und dann haben wir ausgetauscht und haben immer wieder geschaut, dass wir 1, 2 auf Reserve irgendwo herbekommen, entweder über eBay oder Wilhelm oder was immer, bis hin zur Technischen Uni, wo wir dann das Teil dann bekommen haben, oder? Gut, dann haben wir gesagt, die Steuerung. Wenn du Steuerung tauschst, gibt es natürlich Motoren, Winden, das sind diese Seilrollen, die einfach diese Steuerung, die neue, nicht mehr können. Okay, nachher müssen wir gewisse Motoren tauschen. Das sind ja auch aus dem Jahr 1967, also so gesehen.
Muss man sagen, nach einem Dominoeffekt. Man wirft einen Stein um und dann fällt der nächste und der nächste.
Ich sage immer, es ist Zwiebel. Okay. wie in der Zwiebel. Schale um Schale ist dazugekommen. Nein, dann haben wir die nächsten Motoren getauscht. Ich meine, da muss man auch wieder sagen, diese Motoren, diese Winden eigentlich, wie sie heißen, die da eingebaut worden sind, das kommen aus dem Seilbahnbau. Also die sind wirklich für Seilbahnen gebaut gewesen. Also die sind wirklich dafür gebaut, den ganzen Winter 8 Stunden lang die Runde zu drehen. Das haben wir da, ich sage immer, man darf es ja nicht laut sagen, aber ich sage es trotzdem, die sind ja quasi jungfräulich bei uns. Trotzdem, dass sie jetzt schon seit beinahe 55 Jahren in Verwendung und in Betrieb sind, haben die kaum Betriebsstunden drauf. Im Vergleich zu einer Seilbahn, die 6 Monate, vielleicht mit der Sommersaison, 10 Monate, sich permanent im Kreis dreht, oder? Mhm. Aber gut, das hat nichts geholfen, die haben müssen mit raus. Dann haben wir die Winden mitgetauscht und dann sind halt einfach gewisse andere Antriebe noch ein bisschen ergänzt und erneuert worden. Und am Dach oben, das ist dann die nächste Zwiebelschale, die dazugekommen ist, da haben wir Rauchklappen. Und die Rauchklappen haben einfach auch getauscht werden müssen, beziehungsweise das Dach.
Das ist dann Brandschutz, oder?
Das ist für den Brandschutz, genau, ja. Also man hat einfach am Dach oben hat man eine neue Dachdeckung drauf gemacht. Und dann hat man gesagt, wenn man das jetzt schon neu macht, dann tut man diese Brandklappen tut man dann ausbauen und baut einen Ventilator rein, wie es heute Stand der Technik wäre für sowas. Mhm. Okay, gesagt, getan. Nächste Schale kommt dazu, wenn du diese Brandtore tauschst, dann greifst du in die Brandanlage ein und damit hast du die gesamte Brandanlage auf Stand der Technik zu bringen. Mhm. Und dann ist wirklich ein Rattenschwanz losgetreten worden. Dann haben wir müssen von den Lift die Türen tauschen. Wir müssen die Brandmeldeanlage tauschen. Wir haben eine Flutanlage eingebaut. Das heißt, wenn jetzt einmal an der Bühne irgendwas Feuer ausbrechen würde, dann kommen da ca. 3.500 Liter Wasser pro Sekunde über die Flutanlage raus. Also da kommt schon richtig knackig Wasser dann, um das zu löschen. Und so hat es einfach eines nach dem anderen. Dann haben wir die Lüftung, weil wir gesagt haben, okay, das gehört ja auch wieder in die Brandrauchanlage mit rein. Dann haben wir die Lüftung auf dem Ebenen getauscht mit. Und so ist einfach eine Schicht um die andere dazugekommen, oder? Dann hätten wir geplant gehabt, für den Sommer 2020 die Tonanlage zu erneuern. Da ist man aber dann in der Planungsphase drauf gekommen, dass das, was man sich da vorgestellt hat, für unser Haus nicht umsetzbar ist. Passiert leider. Warum macht gar nicht Sinn, da großartig jetzt sich Gedanken drüber zu machen? Die Anlage, die man sich vorgestellt hat, war einfach nicht umsetzbar für die Akustik vom Raum. Dann hat man gesagt, nein, wir verschieben das jetzt um ein Jahr, weil wir eh schon eine Baustelle haben, dann macht das ja eigentlich nicht wirklich mehr was aus. Machen wir die Tonanlage auch ein Jahr später. Jetzt haben wir die auch noch in den Sommer mitgemacht. Und im Zuge dessen haben wir gesagt, wenn wir schon dabei sind, jetzt rüsten wir die Beleuchtung im Zuschauerraum auf LED um und ein paar solche Folgearbeiten, Malerarbeiten und so weiter und so fort. Man hat einfach die Zeit jetzt genützt, so gut es gegangen ist, diese 4 Monate, so viel wie möglich unterzubringen.
Also das klingt wirklich nach viel Arbeit für 4 Monate. War das jetzt sehr dicht geplant? Weil es ist ja jetzt 2 Wochen später als eigentlich geplant, das Haus dann erst zu öffnen gewesen.
Genau. Das hat aber nichts mit dem zu tun, dass man so viele Arbeiten sich vorgenommen hat, weil die ganzen Arbeiten waren alle auf verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Bereichen. Die waren, finde ich, sehr gut koordiniert. Es hat überhaupt keine Überschneidung gegeben und auch, es hat sich ganz selten, wie man bei uns so schön sagt, irgendwo gespießt. Also es hat einfach, es ist geflutscht, es hat funktioniert. Das einzige Problem, was natürlich, aber das hat auch dahingehend keiner in der ganzen Planungsphase wissen können, dass auf einmal im Frühjahr die Thematik gewisser Rohstoffbesorgungen so schwierig geworden ist.
Ach, das, die berühmten Lieferketten, die gerissen sind.
Und das war einfach der Auslösepunkt, warum wir schlussendlich diese 2 Wochen Verzögerung zusammengebracht haben. Gell? Es war bis kurz vor, muss ich wirklich sagen, waren wir eigentlich alle überzeugt, der Termin kann halten, das geht sich aus. Ich meine, es sind 3 wesentliche Maschinenteile für diese Versenkungseinrichtungen auf der Drehscheibe, wo einfach Sachen nach unten verschwinden lassen könntest auf der Bühne. Die waren mit fast 2-monatiger Verzögerung diese Motoren auf der Baustelle. Durch das hat man den Bühnenboden nicht schließen können, weil hat man nur von oben über den offenen Bühnenboden an die Position bringen können. Ja. Jetzt, das hat einfach diese Auswirkung gehabt, dass wir gesagt haben, wir hätten mit aller Gewalt irgendwie den 3.10. realisieren können, hätten aber dann wieder mindestens 2,5 Wochen zusperren müssen, um die Arbeiten fortzusetzen, beziehungsweise zu Ende zu bringen. Und das war einfach, irgendwie hat es das nicht gebracht, zu sagen, gerade, dass man nur den 3.10. diese eine Vorstellung über die Bühne bringt und dann müssen wir 2,5 Wochen, um weiterzuarbeiten. Das war einfach dann, nein. War eine schwierige Entscheidung, war ein schwieriger Weg dann zur Geschäftsführung hinzugehen, zu sagen, es geht sich jetzt nicht mehr aus, wir müssen jetzt einen Plan B hervorzaubern, wo ich dann sagen muss, was wirklich super funktioniert hat. Das haben alle, die beteiligt waren, sehr, sehr schnell und gut reagiert darauf hin und dann haben wir mit 2 Wochen Verzögerung haben wir das Ganze trotzdem können eröffnen. Ja.
Und jetzt eben ein anderer Punkt, den du auch schon angesprochen hast, war ja, dass eben in den letzten 1,5 Jahren mit Corona in viele Lebensbereiche ungünstig hineingespielt hat, sagen wir es mal so. Wie hat sich die Pandemie jetzt auf deinen Arbeitsbereich ausgewirkt und sozusagen jetzt nicht die Pandemie selbst, aber ist das so ein Rattenschwanz, der noch bis heute fortführt? Oder?
Es ist so, der größte Teil von all meinen Mitarbeitern war in Kurzarbeit, wie halt in vielen anderen Bereichen auch. Und dadurch hast du die Mitarbeiter ganz schwer bzw. ganz selten gesehen. Also der Informationsfluss war irrsinnig schwierig. Diese Kommunikationsadern, die man sonst üblicherweise hat, die sind zum Erliegen gekommen. Ja. Und dann haben wir uns einfach unter den Führungskräften haben uns einfach dann auf Ebene geeinigt, wie wir es dann einfach zu den Mitarbeitern weiter kommunizieren, weil die sind einmal daheim gesessen, wir waren ja von einem Tag auf den anderen Tag zu. Mhm. Die Mitarbeiter haben per verschiedenen Zweigen, E-Mail, WhatsApp, Telefon, was auch immer, die Info bekommen, dass das Theater geschlossen wird und dass sie zu Hause bleiben sollen, weitere Informationen folgen. Mhm. Und dann hat das Ganze angefangen mit diesen, immer wieder diese Verzögerungen. Man hat ja nie gewusst, es war ja immer so, er hat sich mal 2 Wochen zu, dann waren noch mal 3 Wochen, in 3 Wochen dürfte es wieder spielen. Also wir haben ja fast 1,5 Jahre mit kleinen Unterbrechungen, wo wir dann im Herbst wirklich spielen haben dürfen, haben wir immer die Information gehabt, nee, in 2 Wochen, nee, mhm, in 2 Wochen. Das heißt, wir haben alle 2 Wochen quasi wieder einen Start geplant. Und das war irgendwie irre zermürbend. Also es war irgendwie richtig kräfteraubend. Mhm. Und die Motivation wieder zu finden, wieder Dienstpläne neu zu schreiben, wieder Mitarbeiter einzuteilen. Parallel dazu hast du schon wieder abgesagt für die Woche drauf dann. Also es war irgendwie für alle extrem frustrierend. Wie dann im Februar, glaube ich, war das dann einmal, die Entscheidung war von der Regierung, jetzt haben wir mal 3 Wochen endgültig. Dann haben wir gleich eine Woche im kompletten Betrieb runtergefahren, gesagt, jetzt lassen wir mal eine Woche komplett zu und fangen, mhm, dann mit dem 2-Wochen-Rhythmus wieder an. Aber es war eigentlich irre viel Planungsarbeit für, ja, ewig, für viele andere, für nichts. Und das war zermürbend, ja, es hat einfach Kräfte gekostet.
Und ich kann mir das vorstellen, also aus in normalen Zeiten, in Anführungsstrichelchen, wenn wir da unsere 25 Premieren im Jahr haben, die ja alle in den Werkstätten sozusagen hergestellt werden, wo dann eins ins andere übergeht und als Hand in Hand geht eigentlich und dann, wie du sagst, Kommunikation funktioniert nicht. Man fängt eine Arbeit an, muss sie dann wieder aufhören. Wann kann man sie weiterführen? Kann ich meine Arbeit an die nächste Abteilung weitergeben? Oder dann hakt es bei denen. Das stelle ich mir auch sehr zermürbend vor. Mm, auch genau, für die Mitarbeiter. Also weil das ist ja auch, wie du sagtest, man arbeitet ja vielleicht dann auch auf den Moment hin, ich sehe es nachher auf der Bühne und das war ja dann auch weg.
Genau, es war ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, das was da mitgeschwebt hat, ja, produzieren wir jetzt für die Halde oder für was produzieren wir? Wir wissen ja gar, mhm, nicht, wann bringt man was. Ich meine, man hat sich Gott sei Dank darauf geeinigt, dass man dann die Produktionen alle verschoben hat in die kommende oder in die, sogar teilweise in die nächste Spielzeit dann, oder? Damit man wirklich nichts für die Halle produziert hat. Aber selbst da, wir haben ja alle Abteilungen, haben wir mindestens in 2 Teams geteilt, damit wir einfach dann, wenn es sein sollte, trotzdem irgendwie dann noch produzieren können, mhm, oder auch spieltauglich sein sollen, wenn wir wieder sollte spielen können. Ja. Die haben sich untereinander ja nie sehen dürfen. Die haben auch nur über Telefon oder WhatsApp, E-Mails dann Sachen ausgetauscht. Und das ist in einem Produktionsprozess irre schwierig, wenn du nicht am Tisch sitzen kannst und mit den behandelten Personen das direkt gemeinsam besprechen. Es ist schon, was ich schon sagen muss, diese ganzen Videokonferenzen und Telefonkonferenzen, mhm, hat irgendwann angefangen zu funktionieren, mhm, aber man kann es nicht gegen eine persönliche Anwesenheit vergleichen und austauschen. Nein. Das funktioniert einfach nicht. Weil ich sage einfach, bei einer Videokonferenz braucht es so ein hohes Maß an Disziplin von jedem Einzelnen, damit man was mitbekommt. Und am Tisch sitzen kann man auch mal quer und kreuz und quer reden und egal dann. Oder? Also es ist schon extrem schwierig.
Ja. Ja, gerade eben, wenn du sagst, wenn es dann darum geht, gemeinsam eine Lösung für ein Problem zu finden, wie man eine künstlerische Idee umsetzt, da, genau, ist natürlich das direkte.
Ja, vor allem da ist dann Chaos am Tisch, gell? Also da ist Hektik, Chaos und jeder wirft irgendwas ein und jeder hat eine Idee und das von dem lebt das Ganze ja dann auch, oder? Ja. Und ja, aber keine schöne Zeit.
Und wir hoffen, dass sie auch bald ganz vorbei ist. Also zurzeit spielen wir ja wieder ganz aktuell. Und deswegen will ich als Abschluss noch an dich die Frage, weil ich weiß es ja von den diversen Premieren, wo ich dann da bin, wo ich dich auch sehe und deine Frau. Du gehst, bist ein eifriger Theaterbesucher, bist eben auf vielen Premieren mit dabei. Auf welches Theaterstück freust du dich denn am meisten in die Saison? Hast du so ein persönliches Highlight?
Ich habe in der Zwischenzeit es aufgegeben, besondere Highlights herauszusuchen. Ich sage noch 2 Vergleiche dahingehend. Ich meine, ganz relativ am Anfang von meiner Zeit als Produktionsassistent dazu mal, bin ich zum Parsifal dazugekommen. Nach, mhm, der Klavierprobe, oh Gottes Willen. Nach der Generalprobe hat er mir gefallen. Also von daher sage ich immer, die Frage ist einfach nur, wie man ein Stück herangeht und wie man sich darauf einlässt auf ein Stück. Oder ein Highlight, eine der schönsten Opern, wo ich in der Zwischenzeit hier im Haus erlebt habe, war die Rusalka zum Beispiel. Mhm. Also einfach so Es gibt ganz viele Highlights. Die Frage ist nur, wie geht man dran heran? Oder wie, eben, da bin ich auch wieder so, wie ich sage, es ist viel Tagesverfassung. Wie ist man drauf gerade an dem Abend? Oder? Und von dem hängt einfach auch ganz viel davon ab, wie und was gerade passiert. Ich meine, was ich schon sagen muss, was ich wahnsinnig gern gehe, das ist ein Stück im K2. Diese Nähe, dieser
kleinste direkt, Raum bei uns.
Genau, das okay. Direkt dran und so. Finde ich einfach, das hat schon ganz, ganz was Besonderes. Aber wie gesagt, es gibt kein Highlight mehr. Ich freue mich auf jeden schönen Theaterabend, ob das jetzt ein Schauspiel, ein Musical, ein Tanz oder Oper ist. Man muss sich nur darauf einlassen, dann kann alles schön werden.
Und gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, sozusagen als technischer Direktor des Hauses, eine Idee, eine Bühnenbildidee sozusagen angetragen worden bei einer Produktion? Da bin ich dann doch gespannt, ob das so funktioniert. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so eine Tüftelaufgabe, wo du hoffst, dass wir als Haus mit dem Team da gemeinsam auf einen guten Weg kommen?
Grundsätzlich ist es so, dass ich jedes Stück, was ich beim ersten Mal sehe, gar nicht mitbekommen teilweise, was auf der Bühne passiert, im Sinne von künstlerisch betrachtet, weil ich einfach nur zuerst einmal da sitze und einfach nur schaue, was passiert technisch, wie wird es gelöst, wie wird es umgesetzt und so. Und das war jetzt gerade am Samstag die erste offizielle Produktion von der Romy Schneider. Ich könnte dann nicht mehr sagen, was auf der Bühne künstlerisch passiert ist. Ich bin so auf Nadeln im Zuschauerraum gesessen durch die neue Technik. Ob fährt jetzt alles? Gehen die Verwandlungen? Gehen die Bewegungen? Die sein Vorderzug wieder weg? Kommt er nochmal runter? Also natürlich bin ich schon umso technischer, was wird auf der Bühne. Umso mehr das Regie-Team Technik einsetzt, umso mehr gefällt es mir natürlich. Das ist schon ganz klar. Wobei ich immer sage, das heißt nicht, das muss ein Riesenaufbau sein, sondern die Frage ist einfach nur, was lässt man sich einfällen, welche Verwandlungen, welche szenischen Umsetzungen kann man ermöglichen damit dann.
Dann würde ich sagen, sind wir mit dir gespannt auf das, was in dieser Saison noch auf die Bühne kommt, um dann fähig danach dann zu sagen, das hat mir jetzt besonders gut gefallen.
Schauen wir mal.
Vielen Dank, dass du hier warst, Alexander. Fand das ein sehr lebhaftes Gespräch und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Freude gemacht. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren und sage bis auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.